Andreas Rako.
Moin Thomas.
Moin und ahoi, hallöchen Andreas, wie geht es dir, wie geht es euch, die ihr da draußen an den Hörgeräten sitzt? Habt ihr schon Herbst? Hast du schon Herbst, Andreas?
Ich habe Herbst, ja natürlich. Ich habe also, wir sagen ja für die Transparenz, wir zeichnen heute am Montag auf, Sonntag kommt die Folge. Heute ja. Vor einer Woche, also wenn ihr diese Sendung hören könnt, also an dem Sonntag hatten wir den richtig letzten schönen Sommertag hier, zumindest im Norden.
Okay, bis jetzt. Man muss ja immer sagen, ja. Bis jetzt. Es kann ja auch noch mal so ein Tag mit 30 Grad kommen.
Ein goldener Herbst, ja.
Ne, ich will, ja, goldener Herbst, ich, ja. Also auf jeden Fall, naja, gut, wollen wir das nicht weiter thematisieren. Heute sind wir alle elektrisiert und frisch motiviert, denn wir haben ja heute einen Gast, den wir schon mal bei uns hatten, Andreas. Und du bist ja so ein bisschen unser Archiv.
Ach, jetzt bin ich das Archiv,
hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay. Nein, ich bin, du bist das Archiv und ich bin, ich mache so gleich so wie abgesprochen.
So, also wir haben am...
du hast geguckt.
Ich habe nachgeguckt,
war
genau.
Wir waren bei uns zu Gast.
Ich glaube, es war Folge 67, am 5. Juni 2022, also vor, ja, 2 Jahren und 3 Monaten und ein paar zerquetschten, also... Ja, etwas über 2 Jahre. Da war er damals unser Gast, Bülent Bakir.
Genau. Noch mitten in der Corona-Zeit, muss man dazu ja auch sagen. Und damals hat er ja mehr oder weniger so Motivationstipps gegeben. Ne?
Genau, da war er tatsächlich ein Motivationstrainer. Aber ja. Stell du ihn doch noch mal ganz kurz vor, damit wir wissen, wer Bülent ist. Weil vielleicht haben nicht alle Folgen gehört bisher.
Genau, also genau, wir empfehlen natürlich die Folge auch nochmal zu hören. Also Bülent Bakir ist ein Frankfurter Jung sozusagen, in Frankfurt geboren und aufgewachsen und ist ein absolut, proaktiver Typ, wenn ich das so sagen darf. Der hat sich in jungen Jahren, also fahrbare Untersätze waren immer schon so sein Ding, das wird er nachher auch noch genauer erzählen. Also er hat erst als Auslieferungsfahrer gearbeitet, dann hatte er ein Taxi und irgendwann rums die Bums hatte er einen Chauffeurservice mit 8 Leuten in Frankfurt und hat die Schönen und Reichen gefahren. Und ich glaube, davon hat er auch schon in der letzten Folge erzählt, dass er Buch oder mehrere Bücher schreiben wollte. Und bei vielen Leuten, so wie bei mir zum Beispiel, ist das
und bei mir.
So, die wollen auch viele Bücher schreiben und da ist nichts geworden. Und Bülent ist jetzt mit 2 Büchern am Start, die im Grunde eins sind, also es sind halt 2 Bände, weil es so viele Geschichten sind und er erzählt uns also pikante Details will ich nicht sagen, aber er erzählt tolle Geschichten aus seinem Chauffeursleben, natürlich ohne seine Kunden zu diskreditieren oder da irgendwie in komische Situationen zu bringen. Und darüber haben Bülent und ich an einem sehr, sehr heißen Tag letzte Woche hier in Solingen gesprochen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, Andreas,
oder? Ja, würde ich auch sagen, wir schalten rüber.
Ja, genau. Wir wollten noch sagen, er erzählt auch von seinem Gehalt damals. Das wollten wir auch
stimmt.
Noch kurz sagen.
Transparenz.
Und da hat er, wie wir alle das manchmal noch so tun, hat er Euro mit D-Mark verwechselt. Also damals gab es natürlich noch die harte D-Mark, wie immer so schön gesagt
oh
wird.
Oh Gott, ja.
Und oh Gott, ja, genau. Und dementsprechend waren das natürlich Euro, aber das passiert mir auch allenthalben mal, wenn ich von früher erzähle, damals von den guten alten Zeiten oder wie man so schön sagt. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren das Band
ab. Wir schalten in dein heißes Dachgeschoss.
Ja, da sind wir.
99 Stunden
Zeit. Wir haben 99 Stunden Zeit, zumindest ist das so auf den Ding. Ja, vielen Dank ihr beiden und hier sind wir heute in meiner Dachkammer. Wir haben hier gefühlte 700 Grad plus und mir gegenüber sitzt Bülent Bakir und Bülent Bakir ist, ihr kennt ihn vielleicht schon, er ist nämlich schon mal bei uns gewesen im digitalen Frühshoppen. Das ist schon etwas länger her und damals hat er euch im weitesten Sinne Motivationstipps gegeben. Das war noch zu Zeiten von Corona und wir haben ja für unsere Gäste immer so eine kleine Vereinbarung, dass wir sagen, Mensch, wenn es was Neues gibt bei unseren Gästen, dann kommen wir gerne wieder und legen das sozusagen auf Wiedervorlage. Und Bülent hat etwas Neues, sogar 2 neue Sachen, nämlich Bülent ist unter die Buchautoren gegangen und das finden wir Grund genug zu sagen, Mensch, den Mann laden wir ein, weil er ist ja Chauffeur, wie ihr ja auch wisst und oder es zumindest jetzt wisst und er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das Ding heißt nämlich die Bücher, er hat zwei geschrieben, weil für eins, das wäre sonst viel zu dick geworden. Das nennt sich dann Der Chauffeur, mein geheimer Schatz und da sind wir natürlich sehr, sehr neugierig und ich sag mal, hallo Bülent.
Hi Tom, wie geht's?
Ja, ausgezeichnet, weil wir haben uns jetzt ja hier schon eingedeckt. Das müssen wir vielleicht ja so ein bisschen erklären, was wir hier so um uns haben. Also Bülent hat Herzchen mitgebracht, Waffeln in Form von Herzchen. So ein ganzes Fuder voll, da müssen wir für Social Media gleich noch ein Foto machen, sonst glaubt uns das ja wieder keiner.
Mit Liebespuder.
Ich hatte gedacht, mein sportlicher Freund Bülent, da habe ich so ein paar Paprika aufgeschnitten, ein paar Gurken und er kommt hier also an mit solchen kalorienreichen Herzchen, aber es ist alles gut. Es ist auch noch ein bisschen Schokotoffis da, es ist auch noch ein bisschen was zum Knabbern da.
Und Getränke.
Getränke sind ausreichend vorhanden, weil wir haben es wirklich warm hier oben und wir legen uns heute richtig für euch ins Zeug, weil wir haben ja draußen 28 Grad und hier bei mir in meinem Dachatelier, da ist es dann noch ein bisschen wärmer. Wir haben das Fenster auf, wir hoffen, ab und zu huscht der Wind rein. Muss ich jetzt dann auch noch ausmachen, leider, weil sonst sind da zu viele Geräusche. Als ob es so sein soll, jetzt hat er sich ausgeschaltet? Nein, natürlich nicht. So, und in diesem Sinne habe ich natürlich wieder vergessen, mein Handy auszumachen. Aber alles gut. Bülent, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person, woher du kommst, wer du bist, also für die, die dich noch nicht kennen.
Also, mein Name ist Bülent Bakir, bin in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen, bin die dritte Generation der Einwandererfamilien. Meine Großeltern sind 1964 nach Deutschland, nach Frankfurt gekommen, worüber ich sehr froh bin. Und ja, und ich bin die dritte Generation, der hier geboren ist. Meine Kinder sind mittlerweile die vierte Generation. Mhm. Ja, und meine Großeltern sind 1964, das heißt, jetzt sind 60 Jahre. Sechs Jahrzehnte, ist eine lange Zeit. Mhm. Vier Generationen. Und da ist natürlich auch das Thema, wo ich dann sage, ja, Frankfurt am Main ist meine Heimat.
Absolut, natürlich.
Also noch vor Deutschland und vor der Türkei ist Frankfurt am Main mein Name.
Ja, du bist so ein Heimat. Richtig, wie du immer sagst, so ein Frankfurter Jungen, ne?
Genau.
Frankfurter durch Bub, und durch oder? Und durch. Ja, Frankfurter Bub, genau. Das habe ich auch schon mal erlebt, du hast mir ja mal so dein Frankfurt gezeigt, als ich in Frankfurt war. Und da merkt man richtig, dass da also Frankfurter Blut durch deine Adern oder Appleboy
der Main durch deine Adern.
Der Main fließt durch deine Adern, ganz genau. So, und aber du bist ja nicht in eine Chauffeursdynastie hineingeboren worden. Wie kam es dazu zu sagen, ich mache einen super exklusiven, ganz tollen Chauffeurservice auf?
Da sind Verbindungen passiert. Also da müsste ich sehr weit herholen. Ich meine,
wir haben ja Zeit.
Okay, also beruflich gesehen war das so, dass ich, nachdem ich meine Schule, meine Ausbildung und meinen Militärdienst in der Türkei erledigt habe, man muss dazu sagen, auch wenn man hier geboren aufgewachsen ist, war das früher für uns ein Thema, dass wir Militärdienst machen müssen. Das heißt, man musste sich für 10.000 D-Mark freikaufen. Deswegen haben viele meiner Landsleute dann mit 26 einen deutschen Pass gemacht. Aber diesen Weg wollte ich nicht gehen. Ich wollte schon sagen, okay, wenn das so ist, dann machen wir das so.
Okay.
Und nachdem ich alles bis ich 20 Jahre alt wurde, alles erledigt habe, Schule, Ausbildung, mein Militärdienst, habe ich angefangen zu arbeiten bei der Deutschen Post als Paketzusteller. Habe 1.250 Euro netto verdient.
War das für dich damals viel oder hast du gesagt, könnte besser sein?
Oder? Es könnte ja immer besser sein. Ja,
wann war das?
Das war Anfang der, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, das war 1996. Mhm. 96 war das, da war ich 20 Jahre alt. Und zu dem Job als Paketzusteller bei der Post habe ich dann noch einen Nebenjob gehabt, wo ich montags bis Freitag noch mit meiner Großmutter putzen gegangen bin. Da hatte ich dann halt mit dem Job bei der Post und mit dem Nebenjob 400 Euro mit dem Nebenjob, habe dann 1.650 netto verdient. Und weil das halt auch nicht gereicht hat, um sich eine Wohnung irgendwann mal zu finanzieren und sie einzurichten, habe ich noch samstags, sonntags als zweiten Nebenjob noch am Flughafen beim Europcar die Autos hin und her gefahren.
Okay.
Und da hatte ich drei Jobs, 7 Tage die Woche gearbeitet und kam auf 1950 Euro. Und dann habe ich mir dann irgendwann überlegt, okay, wie lange hält das der Körper durch?
Ja.
Und da war dann die Überlegung, sich irgendwann selbstständig zu machen, gar nicht mal so verkehrt. Und da hat mir dann irgendein Freund damals angeboten, das ist so, was ein Zufall, den habe ich nur kurze Zeit in meinem Leben kennengelernt, der mich davon überzeugt hat, hey, mach doch mal einen Nebenjob, Wochenende Taxifahrer. Mhm. Mach einen Taxischein, mach das mal und du wirst mehr verdienen als in deinen Nebenjobs. Mhm. Hab es gemacht, probiert und nach einem Monat habe ich Bilanz gezogen. Ich habe damals an den Wochenenden bei Taxi mehr verdient als bei der Deutschen Post im ganzen Monat.
Wahnsinn.
Und dann stand ich erstmal vor Schock. Ja, wo ich gesagt, okay, dann habe ich gesagt, ich probiere es noch einen zweiten, dritten Monat. Vielleicht war das mal so ein Glücksmonat. Aber es ist so beigeblieben. Ja, ich habe halt nur freitags bis sonntags neben Job an den Wochenenden bin ich Taxi gefahren in Frankfurt und hatte Ende des Monats mehr als bei der Deutschen Post im ganzen Monat.
Wahnsinn.
Und dann habe ich als zuerst Nebenjob und dann Vollzeit, habe bei der Post aufgehört, bin dann Vollzeit-Taxifahrer geworden. Und dann hat es nicht lange gedauert, habe ich mich selbstständig gemacht, habe mir eine Konzession gemietet und habe mein eigenes Taxi gekauft, den Wagen, aber die Konzession konnte ich mir nicht kaufen, es war viel zu teuer. Damals wurden diese Konzessionen für sehr viel Geld gehandelt. Mhm. Und ich habe nur das Auto gekauft und habe mich selbstständig gemacht. Und nach 11 Monaten, ohne ein Funkgerät, ohne gar nichts, ich habe nur an den Taxihalteplätzen am Anfang gearbeitet, habe in 11 Monaten so viele Stammkunden gehabt, dass dann daraus der Chauffeurservice entstanden ist. Mhm. Und habe dann mein Taxi meinen damaligen guten Freund übergeben. Mhm. Habe gesagt, pass mal auf, ich habe in 11 Monaten das und das umgesetzt. Ich übergebe dir gerne, wenn du möchtest, mein Taxi. Du kannst es 1:1 so übernehmen. Ich will dafür gar nichts. Ich sag dir sogar, wie ich das in den 11 Monaten gemacht habe. Wir sehen uns in 11 Monaten auf der anderen Seite.
Okay.
Und das war halt die Ansage dann an ihm, wo ich sage, dann viel Glück. Und dann habe ich mit meinem letzten Erspartes, da ist damals meine Ex-Frau an die Decke gegangen, weil man muss sich halt überlegen, im Februar ist meine Tochter geboren, März haben wir geheiratet und im April habe ich mein letztes Ersparnis, 15.000 Euro auf eine Karte gesetzt, habe ein Auto gekauft, war auf null und war gezwungen, Ende des Monats das Geld für die Miete zu verdienen.
Ja.
Das heißt, weil wir nichts hatten.
Ja. Ja. Also bist du Tag und Nacht gefahren, so ungefähr.
Ich habe einfach angefangen. Ich habe über nichts Gedanken gemacht.
Ja.
Ich habe mich einfach in das Abenteuer reingestürzt. Und nach einem Jahr als selbstständiger Chauffeur hatte ich 7 Autos und mehrere Mitarbeiter. Mhm. Und mein erster Stammkunde war damals die Dresdner Klamot Wasserstein.
Mhm.
Also, und da habe ich dann angefangen, da die ganzen Investmentbanker zum Flughafen zu fahren und wieder abzuholen. Mhm. Und so ist das Geschäft entstanden. Man wurde über Mundpropaganda immer weiterempfohlen zu anderen Unternehmen. Und jetzt nach 20 Jahren arbeite ich wieder alleine, wo ich gar nicht traurig darum bin. Mhm. Ich habe ein Jahr vor Corona, Gott sei Dank, ein Jahr vor Corona habe ich angefangen, alle 3 Monate ein Fahrzeug, einen Mitarbeiter abzubauen.
Mhm.
3 Monate, also genau zwischen den Jahren, Dezember 2019, genau zwischen zum Jahreswechsel, habe ich noch den letzten Mitarbeiter gekündigt, aber ich habe jedem genug Zeit gegeben, dass er sich was Neues sucht. Wir hatten keinen Zeitdruck, wir wussten nicht, dass Corona kommt.
Ja.
Ich habe halt gesagt, hey, sucht euch was Neues, ich will einen anderen Weg gehen. Guckt und jeder hat dann nach 3 Monaten meistens wieder einen Job gefunden gehabt.
Ja.
Und so hat man das dann reduziert auf eine Person, eine One-Man-Show, so wie es vorher angefangen hat. Und jetzt fahre ich mit 2 Fahrzeugen und dann wusste ich ja schon, dass ich den Weg Bücher schreiben möchte und andere Wege gehen möchte und mich ausprobieren möchte. Dann kam aber Corona. Mhm. Dann kam einer der schlimmsten Lebensabschnitte für mich. Meine Großeltern sind gestorben. Meine Großmutter ist mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Das war kein großartiges Ding. Im Oktober 2020. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie 2021 mit meinem Vianobus in die Türkei fahren werde. Ich habe diesen Trip noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe echt Ehrfurcht vor der Strecke Deutschland-Türkei. Für viele Landsleute ist es ja jedes Jahr machen die das, ja. Mhm. Ich habe gesagt, ich verspreche dir zu meinen Großeltern, ich werde euch persönlich runterfahren. Und wenn es das Letzte ist, ich mache das, versprochen. Mhm. Dann könnt ihr eure letzten Jahre in der Türkei genießen. Alles gut, weil Corona, Lockdown, wir wussten nicht, wie geht's weiter. Ja. Sie waren zu alt, dass die Fluggesellschaften sie nicht fliegen wollten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich werde euch runterfahren. Aber bitte halt's aus, weil Winter in der Türkei, da wo wir herkommen, kann in der Nordküste am Schwarzen Meer sehr kalt sein. Mhm. Schön Ostern, Frühjahr, fahre ich euch runter und dann genießt ihr die letzten Jahre. Dann ist leider meine Oma mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen, hat 10 Tage falsche Medikamente bekommen und dadurch hat sie 9 Kilo Wasser angesammelt und ist dann leider an Herzstillstand gestorben. Und mein Opa ist 7 Wochen später gestorben und davor hat man mich schon gewarnt. Also viele Leute haben zu mir gesagt, Blend, wie lange sind deine Großeltern schon verheiratet? Und sie waren 67 Jahre verheiratet. Wow. Das ist die Kennzeichennummer in der Türkei, wo sie herkommen. Also wir haben nicht F für Frankfurt oder B für Berlin, sondern wir haben Nummern, so wie in Frankreich, glaube ich. Und wir haben die 67 aus der Stadt, wo wir herkommen. Das heißt, sie waren 67 Jahre verheiratet und als meine Oma gestorben ist, habe ich meinen Opa weitergepflegt und der hat dann innerhalb von 7 Wochen so abgebaut. Ich habe dagegen gekämpft, getan, aber ich konnte nichts machen. Der hat abgebaut und ist dann 7 Wochen später auch gestorben. Und zu dieser, also ich habe meine Großeltern 10 Jahre in der Pflege gepflegt. Meine Oma war Pflegestufe 3, mein Opa Pflegestufe 5. Meine Oma war taub, mein Opa war blind.
Ja.
Das war echt Spaß, Halligalli hoch 10. Und und so habe ich die 10 Jahre gepflegt. Und
ja, das muss man ja auch dazu sagen. Das hast du mir ja früher schon erzählt. Genau, mit dem Job noch und also eine derartige Belastung. Wie hast du dich dann da immer motiviert? Oder war das einfach Antrieb genug, dass du sagst, ich will alles für meine Großeltern tun?
Nicht nur für meine Großeltern, da war ja noch meine Schwester, die mit mir noch heute im betreutes Leben lebt. Sie hat mittlerweile 2 Kinder, möchte in die Türkei auswandern und dort mit ihrer Familie weiterleben. Aber noch ist sie bei mir. Und parallel dazu war ich 10 Jahre alleinerziehend mit meinen beiden Töchtern. Das heißt, das ist das ganze Package gewesen. Ich nenne das das 1:7 Programm. Das heißt, wir sind ja zum Beispiel 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wenn wir es schaffen könnten, dass eine Person dafür sorgt, dass 7 Menschen durch sein Tun und Handeln eine bessere Lebensqualität hat, würde es vielen Menschen hier auf dieser Welt besser gehen. Und es geht in meinen Augen, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber wenn wir es grob einschätzen, leben hier 8 Milliarden Menschen. 1 Milliarde Menschen geht es sehr gut, 7 Milliarden Menschen geht es nicht so gut. Und es liegt an uns, wo ich dann sage, hey, ich möchte, dass durch mein Tun und Handeln und durch mein Sein einfach, dass diese Menschen eine gute Lebensqualität haben. Und deswegen habe ich die Pflege selber übernommen, habe die letzten 10 Jahre die Pflege selber gemacht und auch mit meiner Schwester und mit meinen Kindern. Und das war schon Antrieb genug und Glücksgefühl genug. Und ich wusste letztendlich, was auf mich für ein Leben wartet. Nur ich wollte den Preis dafür nicht zahlen, den sehr viele Kunden in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Sie haben auf Teufel komm raus ihre Karriere vorangetrieben. Die Kinder, Ehepartner, Eltern, Großeltern, alle haben darunter gelitten. Sie haben viel schneller sehr viel erreicht. Und jetzt stehen sie vor dem Ergebnis, dass sie einen Preis dafür gezahlt haben, dass sie gesagt haben, scheiße, ich habe meine Kinder vernachlässigt, Ehe geschieden oder sonstiges. Und ich wollte diesen Preis dafür nicht zahlen. Ich wollte sagen, ich habe meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe gemacht und jetzt gebe ich Gas für mich und habe dann meine ersten 2 Bücher von mehreren, die schon fast fertig sind, dann geschrieben.
Genau, und das ist ja auch zum Beispiel die erste Geschichte in dem Buch, wo du sagst, also die haben alles für die Karriere gegeben. Also zumindest ist das ja so grob die erste Geschichte, wo einfach sehr erfolgreicher Mensch und erst dann viel später den Wert erkennt, weil deine Bücher, deine beiden ersten jetzt, sind voller kleiner Geschichten, die du als Chauffeur erlebt hast. Ja. Und nicht nur das, weil dieses 1:7 Prinzip setzt du hier ja im Grunde fort, weil je mehr Leute deine Bücher jetzt lesen, desto mehr Leuten verhilfst du ja auch so ein bisschen zumindest vielleicht zu einem besseren Leben, weil da ja auch, wie nennst du das, was hast du gerade eben gesagt? Die Lebensweisheit, du erzählst eine Geschichte, du erzählst eine Geschichte, die du so erlebt hast und dann die Namen sind selbstverständlich verändert und das ist auch nicht zu indiskret, dass man irgendwie Rückschlüsse daraus ziehen könnte, dass das irgendwer das war und dass das nicht zu schlüpfrig ist und so. Aber dann kommt am Ende einer jeden Geschichte immer noch so eine kleine Gedankenbox und steht, was könnte diese Geschichte für dich bedeuten, also für den Leser. So, und jetzt wollen wir aber natürlich auch noch so ein bisschen Gossip-Talk machen. Welche Geschichten würdest du denn sagen oder was ist denn, war denn so deine unglaublichste Geschichte, die du jemals erlebt hast als Chauffeur? So, wo du sagst, da klappen dir alle, da klappt jedem der Kiefer runter, weil er sagt, so eine Geschichte, das kann man ja gar nicht glauben.
Also auf diese Frage, die mir oft gestellt wird von meinen Fahrgästen, ne, noch bevor ich die Bücher geschrieben habe, Blend, was war denn das Krasseste, was du je erlebt hast? Das kann ich fast gar nicht auf eine Geschichte runterbrechen.
Okay.
Und die 100 besondersten Geschichten habe ich ja in zwei Büchern genau deswegen zusammengefasst. Okay. Das heißt, diese 100, es waren ja viel mehr. Und ich muss eins sagen, und das würde ich gerne hier erwähnen, ohne die Co-Autorin Bella Bender wären beide Bücher niemals so schön geworden, wie sie jetzt geworden sind. Das heißt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich Bella Bender kennengelernt habe. Sie selber ist auch Autorin, hat Bücher veröffentlicht und sie stand mir als Co-Autorin bei. Und beide Bücher, wenn der Leser entscheidet, dass beide Bücher schön geschrieben worden sind, dann ist ein Großteil der Arbeit auch Bella Bender zu verdanken.
Okay, an dieser Stelle dankbar. Grüße gehen raus und vielen Dank an Bella Bender. Dann natürlich, aber hast du dir ja Notizen gemacht, wo man sagt, da habe ich dich ja so ein bisschen drum gebeten, dass wir so ein bisschen heute quasi eine bunte Folge machen können, wo so ein bisschen Geschichten reden. Wow, das ist ja eine tolle Geschichte.
Dann kann ich ja mit einer anfangen.
Genau.
Zum Beispiel, und das fand ich so krass, ich hab die Bücher sind ja limitiert, beide Bücher von 1 bis 500. In der ersten Auflage gibt es nur 500 Stück und ich habe für mich mir selber erlaubt, dass ich mir die Nummer 76, das ist mein Geburtsjahr,
ist doch cool,
mir selber genommen habe.
Genau, ich habe 49, das ist ja auch ziemlich cool.
Ich habe dann so ein Lesezeichen hier gehabt und den habe ich aufgeklappt. So, diesen Lesezeichen hat ja die Druckerei so abgepackt. Nur, ich musste schon, also mir kamen die Tränen, weil das direkt hier die Geschichte Story 68 mit dem Titel Das silberne Licht war. Und das ist eine sehr, also diese Geschichte ist so, die bedeutet mir sehr viel, weil da hat, ich hatte einen Stammkunden in Frankfurt, der irgendwann mich darum gebeten hat, auch Fahrten für seine Mutter zu übernehmen. Und da habe ich eine ältere Dame gefahren, die war damals Anfang 70. Und es war dann, wenn man in dieser Workaholic-Welt immer mal kurz aussteigen durfte, und dann die Dame gefahren hat, anstatt Banker, Anwälte, die da von Termin zu Termin.
War mal eine Abwechslung.
War mal eine andere Welt, wo du dann die Dame abgeholt hast und diverse Termine mit ihr wahrgenommen hast. Und wo dann mein Kunde, ihr Sohn, sicher war, dass ihre Mutter, dass seine Mutter gut, in guten Händen ist. Und dann daraus hat sich so eine Art Freundschaft entwickelt. Und da war etwas entstanden, was ich heute sehr vermisse, was mir meine Großmutter dieses Gefühl gegeben hat, weil meine Großmutter hat alle zwei Tage angerufen und gefragt, wie geht's dir, was machst du? Und es war am Anfang zwar eine nette Geste, aber das war indirekt gemeint, wenn du nicht sofort am dritten Tag deinen Hintern zu mir bewegst und dich hier zeigst, dann gibt's Ärger, mein Freund.
Ja.
Also so. Und bei dieser Geschichte war das dann so, dass die Kundin mich immer angerufen hat und immer diesen gleichen Satz über Jahre gesagt hat, dass mir heute so sehr fehlt.
Ja.
Ja.
Ach, wie schön.
Und dieser Satz war: Herr Bakir, ich wollte mal hören, wie es Ihnen geht. Wenn Sie mal in der Nähe sind, kommen Sie doch gerne mal auf einen Espresso vorbei. Und mir kommen heute die Tränen, weil meistens habe ich gedacht, er hat in meinem Wagen eine Kamera, weil meistens war ich dann mal in der Nähe, wo sie angerufen hat.
Okay.
Und dann kommen heute schon einem die Tränen, wenn man da so entlang fährt und sagt, wie sehr würde ich mir wünschen, wenn sie noch einmal anrufen würde und mir die Frage stellen.
Ja, wie schön.
Sie standen, wir standen uns sehr nah und als ich mal mit meiner Firma an der Wand gestanden habe und für mich einfach mit der Bank, mit allem nicht mehr weiterging, hat sie mir geholfen. Sie hat mir ein Privatdarlehen gegeben, dass ich meine Autos weiter finanzieren konnte.
Ja.
Und durch ihre Hilfe existiert meine Firma immer noch und ich habe meine zweite Selbstständigkeit gegründet, den Buchverlag. Und wenn sie ihre Hilfe damals mir nicht angeboten hätte, beziehungsweise wenn ich sie nicht gefragt hätte und sie hätte nicht Ja gesagt, würde es sehr wahrscheinlich heute meinen Chauffeurservice in der Form nicht geben. Ja. Und deswegen bin ich immer Menschen dankbar und sehr viele haben ja diese Einstellung, ich schaffe alles alleine, ich habe nicht so eine Einstellung. Ich sage immer, es gibt immer Menschen da draußen, die entweder direkt oder indirekt, ohne dass man, dass es einem selber bewusst ist, mitwirken an deinen Erfolg.
Das sind ja manchmal einfach dann so Schicksalsbegegnungen, ne?
Schicksal, nennen wir es Schicksalsbegegnungen. Ich nenne das irgendwie so, es gab früher, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Das wirst du aber kennen. Früher im Hort oder im Kindergarten gab es ein Blatt mit lauter Punkten. Man hat mit einem Bleistift immer die Punkte nach der Nummerierung entlang gezogen und dann ergab das ein Bild. Mhm. Kennst du den Namen dafür? Mhm.
Ich kenne das nur von...
Aber du weißt, was
ich meine. Pass auf, ich kenne das von Steve Jobs, der ja dem Apple-Gründer und Apple-Genie, der hat das Connecting the Dots genannt, also verbinde die Punkte. Der hat gesagt, also in deinem Leben passieren dir Sachen, die im ersten Moment gar nicht zusammenhängen. Und dann irgendwann stellst du fest, wenn du diese Punkte verbindest, dann greift alles so ineinander. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher, finde ich auch. Ja, und auch genau das so. Aus dem Kindergarten kenne ich auch. Hatte ich immer wahnsinnigen Spaß daran, wenn dann plötzlich dann ein Vogel dabei rauskam, ja, oder was auch immer.
Und so ist es mein Leben lang, dass ich das verfolge, wo ich mich dann, wenn ich mir irgendetwas, eine Begegnung nicht erklären kann, freue ich mich dann jetzt schon drauf auf die Erkenntnis, die dann irgendwann kommen wird. Ja. Nur dafür muss man halt dann auch aufmerksam und achtsam sein. Wenn man nicht aufmerksam und achtsam ist, dann gehen an einem die Erkenntnisse einfach vorbei. Mhm. Genau. Und manche kommen nicht nochmal.
Ja, und so war ja unsere Begegnung, wenn man so will, auch eine Art Schicksalsbegegnung.
Wahnsinn.
Oder so.
Ne? Ich weiß noch, wie ich dich von der... am Hauptbahnhof Nordseite, das allererste, ja, Mal abgeholt, ja, am Hauptbahnhof Nordseite, jetzt habe ich es.
Genau,
ja,
genau.
Und dann habe ich dich in die Innenstadt gefahren zu einer Bank, ihr hattet dort einen Termin,
genau,
so haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und ich muss auch sagen, auch an dich einen großen Dank bitte, wenn ich das hier sagen darf, dass du auch die ersten Schritte des Gehens bis zu diesem Buch mich an den Anfängen so begleitet hast und mich so an mich glauben lassen hast, wo ich heute noch weiß, du hast es mir in diesen Worten gesagt, dass ich bis heute nicht vergessen habe. Blind, weißt du was, da draußen sind so viele Menschen, die meinen, die wären gute Coaches. Und du hast vieles von denen jetzt schon drauf, ohne dass du überhaupt diese Wege gegangen bist.
So was habe ich gesagt, ja.
Genau so, genau so, daran kann ich mich erinnern.
Ja, also natürlich mahne ich, ja, das habe ich mit Sicherheit gesagt und gleichzeitig mahne ich natürlich auch mal zu dem, was du gesagt hast, eben auch aus sich rausgucken und nicht, also man braucht auf der einen Seite, braucht man das Zutrauen in sich, aber auch nicht diesen Übermut, das ist zumindest meins, weil dann schießen viele übers Ziel hinaus, weil sie nicht sehen, was eigentlich wirklich abgeht. Ne? Also auf der einen Seite Selbstvertrauen, auf der anderen Seite auch immer ein bisschen Selbstkritik. Also zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe öfter auch mal über die Stränge geschlagen. In jungen Jahren war ich ja Lokaljournalist und bin dann richtig, also mit Fotoapparat und noch selber Film entwickeln und so los.
Du hast die Filme selber entwickelt?
Ja, ich habe die früher noch selber entwickelt. Ich bin sehr alt. Und ich werde es nie vergessen auch. Und sollte der Pianist mich jetzt hören, es tut mir heute noch unendlich leid. Also ich habe damals meine Lektion gelernt. Es war im Niebler Rathaus ein Klavierabend. Und ich war entgegen meiner eigentlichen Gepflogenheiten, das kann ich wirklich so sagen, ich bin sehr gerne pünktlich, ich bin sogar auch sehr gerne überpünktlich. Kann aber immer mal passieren, gar keine Frage. Und heute gibt es ja auch Telefon, aber damals war ich halt zu spät. Das heißt, ich kam da rein, da waren vielleicht 100, 150 Zuhörer und der Pianist hatte schon angefangen. So, dem steht ja eigentlich nichts entgegen, ich kann mich dann da hinsetzen, aber ich musste ja auch Fotos machen. Und dann bin ich also da vorne hingegangen, ich war noch sehr, sehr jung, muss ich dazu sagen, und dann habe ich Fotos gemacht mit Blitz. Das heißt, jedes Mal hat es geblitzt, wenn ich ein Foto gemacht habe von dem Pianisten am Klavier. Nun ist ja das Klavierspielen auch eine sehr anspruchsvolle Geschichte und man muss sehr feinfühlig sein und sehr konzentriert. Das wusste ich aber damals noch nicht oder habe es nicht so wahrgenommen. Und plötzlich bricht der Pianist das Spiel ab und sagt, wenn Sie noch ein Foto machen, gehe ich von der Bühne. Wow. Und ich spürte 150 Augenpaare stechend in meinen Rücken. Die waren natürlich alle sauer, weil die waren gerade in einer Art Trance-Zustand und genossen ja dieses Spiel. Und ich, Idiot, komme da hin und mache tschick, 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 tschick. Ich wollte natürlich schnell die Fotos machen, hatte aber nicht im Ansatz gerafft, dass dieses Blitzen für ihn total störend ist und hätte ohne Blitz fotografieren müssen oder vielleicht danach oder in der Pause oder wenn er so das erste Wichtigste abgeschlossen hätte oder was auch immer oder dezent im Hintergrund. Das war aber eine große Lektion für mich. Also da habe ich gelernt einfach, ja, wie soll ich es nennen, Sinnesaufmerksamkeit. Mhm. Also zu gucken, wie agiert mein Gegenüber oder bin ich jetzt so ergriffen von mir selber, dass ich gar nicht mitkriege, wie mein Gegenüber agiert. Und das sind so auch diese wichtigen Erkenntnisse. Und gleichzeitig muss man eben auch diese Portion Selbstbewusstsein mitbringen und natürlich auch die Umsetzung, wie du mal sagst, ich mache das jetzt einfach mal. Und wo wir dann bei diesem Lob sind, also das hört sich ja albern an, aber was ich sehr wichtig finde, ist, du hast dir auch eine Lektorin genommen, du hattest ein Lektorat und es gibt ja viele, die im Selbstverlag Bücher rausbringen, die dann vor Rechtschreibfehler strotzen und das ist nicht richtig umbrochen und also so, wie die Seiten aufgebaut sind. Und das hast du alles richtig gemacht. Toll. So, und jetzt haben wir uns genug selbst beweihräuchert. Das muss ja auch mal sein. Naja, wir reden ja unter Freunden heute hier und jetzt möchte ich aber noch irgendeine geile Geschichte hören. Welches ist der prominenteste Gast, den, und das darf aus man ja ruhig sagen, aus der Wirtschaft, ja, aber gibt es da Roland Berger oder so, zum Beispiel auch, ja, genau.
Ich durfte mal Roland Berger am Flughafen abholen, also auf weite Empfehlung. Irgendwann hat mich eine Assistentin angerufen, also seine Assistentin, und hat mir noch nicht gesagt, um wen es da geht, hat man der Barke, sie sind uns empfohlen worden. Und nachdem ich alles mit ihr durchgegangen bin, an Informationen, die ich brauche, hat sie mir auch nebenbei durch die Blume gesagt, schauen Sie, Herr Barke, mein Chef ist nicht einfach. Wenn der Auftrag nicht so ganz klappen sollte oder irgendetwas, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. So, und da bin ich dann zum Flughafen und habe mich vorab aber informiert, weil ich habe schon einige von seinem Unternehmen, den Konzern Roland Berger, einige Führungskräfte über Jahre hinweg begleitet, betreut, alles gemacht. Aber den Mann persönlich, der die Firma gründet. Ja. Boah. Und das Ding war, es kommt, wie es kommen muss. Ich warte Ankunft mit dem Abholschild, bin mega stolz, aber wirklich ist halt so, weißt du, wenn du in einer Dienstleistung bist, war das so die absolute Champions League, wenn du zu diesen Leuten einfach weiter empfohlen wirst.
Na, weil klar. Das Ding ist, macht dich ja auch stolz.
Ich komme nicht auf diesen Auftrag, weil ich zu teuer oder zu günstig oder weil ich den schönsten Wagen habe, sondern ich komme auf diese Weiterempfehlung durch meine gute Dienstleistung. Das ist dann der Lob, der sagt, du hast so gut gearbeitet, dass du jetzt ihm weiterempfohlen worden bist. Deswegen, damit die Zuhörer das verstehen, ja, warum ich so stolz darauf bin.
Ja, klar.
Nicht wegen der Person, sondern das durch meine Arbeit.
Genau.
Und dann war ich dann da bei der Ankunftsebene und was passiert? Er kommt bei Abflug raus. Mich ruft eine unbekannte Nummer an, dann wusste ich das. Weil diese Menschen rufen nie, also da siehst du nie die Nummer, wenn sie dich anrufen. Immer unbekannt.
Ja.
Und dann sagt er, wo stehen Sie? Ich da so, Herr Berger, guten Abend. Ich stehe bei Ankunft, Halle A, Ausgang A2, mit dem Schild, wo Ihr Name draufsteht. Ja, aber ich bin hier ganz woanders raus, komm, ich kann Sie nicht sehen. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt nicht das Richtige antworte,
dann ist vorbei.
Wird er einfach auflegen, in ein Taxi einsteigen und weg. So wie es wohl bei sehr vielen Vorgängern vor mir passiert ist. Und ich habe zu ihm gesagt, Herr Berger, ich kenne den Frankfurter Flughafen wie meine Westentasche. Sie müssen mir einfach nur sagen, welchen Laden Sie jetzt sehen, wo Sie hingucken. Hm. Und ich bin in weniger als einer Minute bei Ihnen. Und dann kam nichts. Funkstille. Und dann kam, Sie sagen mir, Herr Barke, wo Sie stehen. Und ich komme zu Ihnen. Ich dachte, ich dachte so, okay, dann kommen sie einfach die Rolltreppe runter und dann werden sie mich gleich sehen. Der war ja bei der Abflug und ich wusste, wenn er bei Halle A ist, wenn er die Rolltreppe runtergeht, dann sieht er mich schon von der Rolltreppe aus. So war es. Auto eingestiegen, wir sind losgefahren. Ich habe mich über diesen Mann informiert. Was ich so fasziniert fand, ist, ich habe zu ihm gesagt, Herr Berger, darf ich Sie bitte etwas fragen? Ich bin sehr stolz, dass ich Sie heute hier fahren darf. Das sage ich jetzt nicht nur so aus irgendeinem Geschwätz, sondern wirklich, ich bin sehr stolz, dass ich Sie heute hier fahren darf. Und ich hätte aber eine Frage an Sie. Er sagt, ja bitte. Sie haben 1976, an dem Jahr, wo ich geboren bin, Ihr erstes Auslandsbüro in Brasilien aufgemacht. Zu einer Zeit, wo wir nicht die digitalen Voraussetzungen hatten, um alles in die Wege zu bringen, wie jetzt, wo alles viel vereinfachter ist. Ja? Können Sie mir davon etwas erzählen?
Da war er baff.
Boah, und dann hat er sich zurückgelehnt und dann sagte er so ganz leise, Brasilien, als ob Erinnerung.
Ja.
Du musst überlegen, als ob da so ein Feuerwerk stattgefunden hat in seinem Kopf. Und dann die ganze Fahrt nur über dieses Und ich wollte wissen, wie hat er das gemacht? Das war's. Bei mir, es ist einfach, ich will wissen, wie, was für Zusammenhänge, was ging schief, was ging nicht schief, welche Verknüpfungen haben stattgefunden. Das, ich will ja alles ins Detail, ich will in die DNA.
Ja, absolut.
So, und das kann manchen Leuten gefallen, manchen auch nicht. Ein Kunde hatte das mal einmal so zu mir gesagt, dass es ihn sehr traurig macht, dass ich so neugierig bin.
Okay.
Und da habe ich gedacht, oh shit, okay. Jetzt bin ich habe gedacht, ich hätte genau das gemacht, was du vorhin als Beispiel gesagt hast. Während du bist übers Ziel hinausgeschossen. Dem war aber nicht so ganz, weil dann hat er weitergeredet und hat gesagt, guck mal, aber weißt du, was mich an deiner Neugierde traurig macht? Dass du an mir, an meiner Person und an meinem Unternehmen, wie ich alles mache, mehr Interesse hast als meine Ehefrau und meine Kinder.
Okay.
Und dann habe ich verstanden, woher es kommt.
Okay, verstehe. Und diese Neugier, also ich muss sagen, du hast mich ja auch mal gefahren. Also ich hatte damals das Privileg, als Trainer zu arbeiten für eine große Bank in Frankfurt. Und was ich eben so interessant fand und deshalb kam ja später auch das mit dem Service Award und so. Aber was ich so interessant fand, war eben, dass du, als wir dann gemerkt haben, wir haben uns beide was zu erzählen und wir schätzen uns sehr und so, du hast aber immer Rücksicht darauf genommen, weil du hast uns ja, oder du hast mich ja auch mehrmals gefahren, da hast du gemerkt, oh, jetzt ist er groggy, er will nicht reden, ich halte meinen Mund. Dann hast du mich gefahren oder ich habe gesagt, oh, ich bin so fertig, das war heute viel, viel Arbeit oder so. Also das Gespür hast du ja schon, auch wenn du neugierig bist. Also ich glaube, deshalb hast du auch so eine hohe Weiterempfehlungsquote, weil du genau wie ein guter Friseur merkst, wenn die Leute reden wollen, dann redet man. Und wenn, also ich finde nämlich eben dieses Klischee vom Friseur, dass man so viel Klatsch und Tratsch, aber ein guter Friseur, da sind wir einfach beim Thema Dienstleistung. Guter Friseur ist für mich einer, der mitbekommt, will der jetzt reden oder will der jetzt nicht reden? Oder in jeder Branche oder auch ich habe ja hinterm Tresen Fisch verkauft und habe mit den Leuten Scherze gemacht. Und wenn der keine Scherze zurückkam oder wenn ich schon gesehen habe, der wollte einfach nur bedient werden, habe ich den auch ganz normal bedient. Weil wenn man dann die Leute natürlich zulabert, in Anführungszeichen, dann haben die vielleicht auch keine Lust mehr dazu, weil die vielleicht auch einfach ihre Ruhe haben wollen.
Ich denke, da ist es sehr wichtig, dass du, was ich sagen muss, ist, wenn ich das jetzt, wenn es so sein sollte, das entscheiden ja im Endeffekt meine Kunden. Ich merke für mich, ich habe da so ein Feingefühl, aber das ist wie ein tägliches Training gewesen. Wenn du täglich in ein Fitnessstudio gehst und irgendeinen Muskel trainierst, wenn du jeden Tag so viele Kunden, und ich habe in den 20 Jahren bis jetzt sogar runtergerechnet, die Zahl wirklich ist viel höher, in 20 Jahren 52.000 Fahrten gefahren. Wahnsinn. Nur ich alleine. 52.000 Menschen, halbe Stunde, über 20 Jahre als Stammkunden. Und das, was ich von dem Friseur und von allen anderen Beispielen, die ich oft gehört habe, was sich ganz stark davon unterscheidet, ist, beim Friseur sitzt du auf dem Friseurstuhl und nebendran sind andere und du kannst nicht so offen reden oder nicht so sein, wie wenn du bei mir im Auto, wir haben einen kleinen Raum im Auto. Und das, was mir ist immer nur nicht wichtig, was ich denke von mir selber, sondern was der Kunde mir sagt. Und die meisten haben es immer so beschrieben, dass sie bei mir das Gefühl haben, die Version sein zu können, ohne verurteilt zu werden.
Also so eine Art Beichtstuhl vielleicht auch?
Nicht Beichtstuhl, ich bin...
Oh, schade.
Also es ist
wäre so eine schöne Überschrift für diese Folge. Alles gut, okay. Ja, gut.
Nein, es ist so, es ist heutzutage wichtig, was ich in 20 Jahren sehr stark beobachtet habe, ist, ob man in der Partnerschaft ist oder ob man beim Arbeitgeber ist. Man kann nicht überall der sein, der man wirklich ist. Viele Leute haben eine Art inneren Charakter, so eine Version, mehrere Versionen. Es heißt immer, ich bin dagegen, dass man sagt, Schubladendenken. Ein Mensch passt niemals in eine einzige Schublade. Es gibt da mehrere Schubladen, wo er reinpasst, weil er mit seinen Kindern anders ist, mit seiner Partnerin anders, mit seiner Geliebten anders, mit seinem Arbeitgeber anders.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Es ist halt so, jeder Mensch hat viele verschiedene Versionen. Und ich bin dankbar, dass ich von jedem Mensch die klarste Version kennenlernen durfte.
Okay, das, also eigentlich sollte man ja von seinem Partner oder seiner Partnerin, da sollte man ja eigentlich auch der sein, der man gerne so eigentlich ist, oder?
Darf ich dir da ein paar Beispiele geben? Eins reicht. Ich beobachte.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit. Die Zeit verfliegt total. Also, das müssen wir auch zwei Teile machen. Darum müssen wir nochmal eine Wiederauflage machen. Ja.
Man kann in Partnerschaften dafür sorgen, mit falschen Bemerkungen dafür sorgen, dass der andere sich verschließt und sich nicht mehr öffnet. Das heißt, wenn man in Partnerschaften zusammen sind und der eine seine Bedürfnisse äußert und der andere das abschmettert oder da Vorurteile bringt, wo der andere beschämt wird, dann kann das so ein schleichender Prozess sein, dass man den Partner nicht mehr so klar kennenlernt, wie er wirklich ist. Okay. Und das erlebe ich häufig. Das heißt, ich habe in den 20 Jahren dieses Feingefühl dem anderen Menschen gegenüber schon so entwickelt, dass ich schon meistens ein, zwei Jahre vorher schon absehe, wenn da eine Trennung vorsteht. Mhm. Das heißt, ich fahre Familien, also meine Kunden, wenn sie dann privat zum Flughafen fahren, mit ihrer Familie zum Flughafen und irgendwann merkst du, dass zwischen diesen Partnerschaften gar keine Energie mehr herrscht. Mhm. Ich fahre die zum Flughafen und hole sie aus den wunderschönsten Urlauben, wo sie Urlaub gemacht, also an den wunderschönsten Plätzen der Welt haben sie Urlaub gemacht, hole sie wieder ab und ich spüre immer noch keine Energie. Und dann weiß ich, okay, wenn dann irgendwann ein Anruf kommt, was einige Male passiert, dann kannst du mich bitte abholen, zum Flughafen fahren und by the way, ich bin umgezogen, ausgezogen, habe eine neue Adresse, ich habe mich getrennt, wo ich dann immer wieder innerlich sagen muss, ja gut, das hätte ich auch vor 2 Jahren sagen können. Das okay. heißt, im Endeffekt, sobald meine Kunden einen Temperaturunterschied von nur 1-2 Grad haben, kann ich das schon erspüren, dass irgendetwas nicht stimmt. Mm. Schon allein, wenn ich Pärchen abhole, die kommen runter, wenn die zu zweit sind, merke ich schon, okay, die haben kurz vorher gestritten oder da ist irgendetwas. Ja. Es muss einem aber auch Spaß machen und das wichtige Voraussetzung ist, was ich sehr wenig erlebe, ist das ehrliche, aufrichtige Interesse an den Menschen gegenüber. Ja. Wenn du das nicht hast, dieses Interesse, kannst du diese das Phänomen oder wie wollen wir es nennen, dieses Feingefühl ganz aufbauen.
Aber das erklärt vielleicht auch die, dass du so viel weiterempfohlen wirst. Und vielleicht ist doch ein bisschen Beichtstuhl manchmal, also dass die Leute sagen, ich muss dir was anvertrauen. Aber
dann nennen wir es anders. Nennen wir es nicht Beichtstuhl, ich erkläre es dir, wie es meine Kunden nennen und dann erfindest du, oder vielleicht findest du dann einen anderen Namen dafür. Menschen auf dieser Hierarchie, die ich betreue, ich musste so über die Zahl lachen. In den Nachrichten kam einmal, wir haben in Deutschland 26.000 Einkommensmillionäre in der Arbeitswelt. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie alle. Also ich kann dir sagen, 20% ist auf mein Handy.
Genau. Ja.
Und ich habe gesagt, wie? Die Zahl stimmt nicht. So wenige können wir nicht haben, weil ich kann die doch nicht alle kennen. Ja. Also so. Und ja. Das Ding ist, auf diesem Level hast du keine Freunde. Mhm. Und ich bin dann nicht der Beistuhl, aber ein guter Freund, den man vertrauen Ersatz, kann.
Der auch bezahlt wird irgendwo. Also ist ja schon auch ein bisschen
Ich habe nicht das Gefühl, weil ich kriege mehr zurück als das, was die mir wirklich dafür bezahlen. Weil im Endeffekt, ich fahre zum Flughafen, Unternehmensberater, die kriegen 1.000 Euro am Tag bei dem Konzern, wo sie hinfliegen, pro Tag.
Das mehr wahrscheinlich noch, ja.
Es ist mehr, nur ich will die Zahl gering halten, weil wir haben Zuhörer, die vielleicht nicht von der Welt so einen Zugang oder Kontakt haben, für die wird es dann überdimensional, aber es ist tatsächlich mehr. Ich fahre diese Kunden zum Flughafen eine halbe Stunde und stelle denen alle Fragen, die ich für mein Unternehmen brauche, kriege dann eine Beratung, also, wo andere Konzerne tausende Euro bezahlen und er bezahlt mich noch dafür.
Ja, so. Auch nicht schlecht, genau. Genau. Und hattest du auch schon mal Krimi in deinem Auto? Das heißt irgendwas, was nicht kriminell oder wo du dachtest, ich muss jetzt die Polizei rufen oder ist mal einer gewalttätig geworden oder musstest du mal jemanden verfolgen oder irgendwie sowas?
Also jemanden verfolgen nicht, aber wenn wir sagen krimimäßig, ich hatte einmal einen Kunden, zu dem ich keinen Kontakt mehr habe, wo es zum Glück auseinandergegangen ist und da kommen wir wieder Geld, Macht, auch leider ein bisschen Vorurteile. Mein Kunde hatte ein Gerichtsverfahren, sein Gegner hat einen Anwalt genommen, sein Gegner hat seinen besten Freund zum Anwalt genommen. Der Gegner von meinem Kunden war zu 100% im Recht und mein Kunde hätte dieses Gerichtsverfahren zu 100% verloren und er hätte viel Geld verloren. Was er gemacht hat, ist, dass er zum Abendessen diesen Anwalt eingeladen hat. Und ich dachte, okay, die treffen sich mit dem Anwalt. Kann ja sein, dass da so eine Art Einigung, dass man sagt, okay, lass uns irgendwo außergerichtlich uns vereinbaren. Das, was aber entstanden ist, dass er es geschafft hat, durch die Bankenwelt, in der er sehr gut vernetzt ist, rauszukriegen, dass der Anwalt von der gegnerischen Partei gerade in der Klemme steckt wegen Verschuldung seines Hauses. Das heißt, er wäre kurz davor gewesen, das Haus zu verlieren, was er gebaut hat. Und das wollte er nicht. Und er hat ihm angeboten, guck mal, ich übernehme einen Großteil deiner Schulden, du verlierst das Haus nicht, dafür sorgst du dafür, dass ich den Fall gewinne. Und das ist wirklich genauso auch passiert. Und wo ich dann sage, okay, dieser Anwalt hat seinen besten Freund, der ihn anvertraut hat, in die Pfanne gehauen und hat dafür gesorgt, dass er den Fall verliert. Und das sind so Erkenntnisse, Momente, wo ich echt Wochen brauche, das zu verarbeiten, weil ich bin auch nur ein Mensch, wenn du das so siehst. Und wenn du das alles erlebst, verlierst du aber auch einen Teil des Glaubens an das Rechtssystem. Weißt du, es ist halt so, du kannst darüber jetzt erzählen, wenn du solche Sachen am eigenen Leib spürst, ist es nochmal was ganz anderes.
Ja, Recht und Gerechtigkeit ist ja auch nochmal was anderes, genau.
Aber ist auch irgendwo, was zum Thema Krimi passen würde.
Absolut, absolut. Und es gibt ja manchmal so Leute, die bestellen sich zum Beispiel per Taxi eine Pizza und einen Kasten Bier. Hast du so auch so ungewöhnliche Aufträge mal gehabt oder musstest du mal einen Hund irgendwie in den Salon fahren oder sowas in der Art?
Hund in den Salon nicht, aber da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Mhm. Ich glaube, mein Geschäft ist gut aufgebaut auf Vertrauen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann. Ich benutze gerne oft den Satz, ich weiß es nicht. Ich will es oft genug benutzen, weil ich habe langsam das Gefühl, dass wir es vom Duden streichen können, weil irgendwie dieser Satz, ich weiß es nicht, gefühlt ich 20 Jahre nicht mehr gehört habe. Weil jeder weiß ja heutzutage alles. Jeder will alles wissen, jeder weiß alles.
Absolut, wir sind alle Experten.
Ja, jeder weiß alles, wo ich sage, können wir diesen Satz mittlerweile vom Duden streichen, weil den benutzt doch eh keiner mehr. Also ich weiß nicht, warum mir meine Kunden vertrauen, wie das aufgebaut ist. Die lernen mich kennen, alles. Aber es passiert schon mal, dass ich einen Koffer bekomme, wo sehr viele wertvolle Uhren sind, 10 Stück, die haben einen enormen Wert, alle 10 zusammen, über die Million, dann bringst du es zum Juwelier und diese Uhren gehen ja tatsächlich wie ein Auto zu einer Jahresinspektion, was auch einen Haufen Geld kostet, dann holst du es ab, dann läufst du durch die Stadt mit einem Koffer voller Uhren und denkst dir, oh mein Gott, da ist jetzt ein Vermögen drin, aber das wird dir dann anvertraut, ja. Oder genauso, mir wurde das allererste Mal vor sehr langer Zeit bewusst, wo noch meine Großeltern und mein Onkel noch gelebt hat, in diesem Workaholic-Modus, in dem ich auch dann war, mit angesteckt von meinen Kunden, bin ich dann meine Großeltern besuchen gegangen und habe auf den Esstisch Fahrzeugbriefe und Schlüssel hingelegt. Mein Onkel ist dann nach mir rein und er war ein Porsche-Liebhaber, er war Fanatiker, was Porsche betrifft. Und sagt, oh mein Gott. Und dann guckt er mich an und sagt, verdienst du mittlerweile so viel Geld, dass du so viele Autos dir leisten kannst? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe gesagt, ey, die gehören mir nicht, beruhig dich mal. Das hat mir alles mein Kunde anvertraut, das sind die Fahrzeugbriefe, ich muss jetzt die Autos ummelden, weil er ist jetzt vom Ausland nach Frankfurt versetzt worden und ich übernehme jetzt sehr viele Sachen. Das heißt, ich bin mittlerweile nicht mehr ich mache nicht nur diesen typischen Chauffeurjob.
Sondern Dienstleistung.
Dienstleistung, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie man das bezeichnen soll, wenn man wenn man sich fast um alles kümmert, ja?
Ja.
Und habe ich mal, das sind Autos, die umgemeldet werden müssen, mit Vollmacht alles und ich erledige es. Ich fahre mit den Autos durch die Gegend, mache ich heute noch. Ich habe Sportautos, die ich bekomme. Ein Ferrari, Lamborghini, musst du Inspektion, hol's wieder ab. Und dadurch bin ich dem auch ganz dankbar, weil das Leben mit diesen Einkommensmillionären, meinen Stammkunden, hat mich selber zum Minimalisten gemacht. Mhm. Ich besitze zu Hause nur 2 Löffel, 2 Messer, 2 Gabel, 2 Teller. Das war's. Ich will so wenig wie möglich besitzen. Mhm. Das Wenige, was ich besitze, ist, wenn irgendwann mal meine Kinder in meine Wohnung kommen, wenn ich nicht mehr da sein sollte, dass sie sagen können, hey, wir müssen hier nichts entsorgen, weil das können wir alles weiter benutzen. Die sind ja jetzt schon.
Das sehe ich auch so. Da habe ich natürlich noch viel Arbeit vor mir, wenn du dich hier so umguckst, aber das hat mir auch, als mein Vater gestorben ist, das waren 3 Kartons, die wir sortieren mussten und das fand ich sehr sympathisch. Also wenn man, vor allen Dingen, erstmal ist ja das Interesse vielleicht gar nicht da, ne? Also dass man dann sagt, hier, du siehst hier, also wie gesagt, wir sind hier in meiner Dachkammer, das ist Büro, Atelier und alles zugleich, Studio.
Geile Farbe übrigens.
Geile Farbe, alles habe ich alles selbst gestrichen, 3-mal in Orange übergestrichen und du siehst, einer da hinten ist gelb. Also hier um die Ecke zeige ich dir gleich. Aber wenn du das siehst hier, ist ja viel, hier steht viel rum, viele Bücher, viele Erinnerungen, dies und das. Aber die Kinder interessiert es vielleicht am Ende nicht. Ne? Und Minimalismus finde ich eigentlich auch gut.
Und man muss auch eins sagen, als meine Großeltern nach 40 Jahren gestorben sind, also nach 40 Jahren Leben in dieser, die haben 40 Jahre in einer Wohnung gelebt, wo ich auch aufgewachsen bin nach dem Tod meiner Mutter und meinem Stiefvater, haben meine Großeltern mich großgezogen, mich und meine Schwester. Deswegen bin ich denen ewig dankbar und ich habe alles, was ich jetzt erreiche, bin ich einfach nur meinen Großeltern dankbar, weil wenn die mich damals mit meiner Schwester nicht aufgenommen hätten, meine Schwester war 2 Jahre alt, ich war 12, als meine Mutter und mein Stiefvater gestorben ist und mein Vater habe ich an dem Tag kennengelernt, wo meine Mutter gestorben ist. Den habe ich vorher noch nie gesehen gehabt, weil meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich 11 Monate alt. Und hätten meine Großeltern mich und meine Schwester nicht großgezogen, wäre einfach, hätte ich einen ganz anderen Lebenslauf. Deswegen bin ich denen ewig dankbar für alles. Also alles das, was ich mache. Und jetzt habe ich ein gutes Leben. Oder ich hatte meinen Kundenauftrag in Südfrankreich 3 Jahre lang. Und ich saß da in Cannes am Strand und habe dann Rotz und Wasser geheult. Weil ich gesagt habe, das alles habe ich meinen Großeltern zu verdanken. Ja, weil ich dank denen das Leben jetzt leben darf, was sie nie hatten. Sie hatten nie den Luxus zu sagen, sie haben nur etwas gemacht. Sie haben gelebt für die nächste Generation. Ihr Leben geopfert, damit es der nächsten Generation besser geht. Und das ist ja komplett in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Und als ich in Kanda am Strand war, habe ich, glaube ich, gefühlt 2 Stunden Rotz und Wasser geheult.
Wie schön. Aber das ist ja schon, das ist ja eigentlich schon dein Umtrieb der Woche, oder? Das ist ja was, was dich umtreibt. Das finde ich eine ganz tolle Erkenntnis.
Immer beschäftigt, ja. Immer wieder beschäftigt. Ja. Dass ich sage, schade, dass es im Moment verloren geht, dass die Generation jetzt nicht mehr an die Nächste denkt, weil die Nächste wird es etwas schwerer im Leben haben. Es ist schön, dass es der Generation jetzt so gut geht, dass sie Häuser oder Wohnungen geerbt haben, Geld geerbt haben, weil wir auch so eine Erbgeneration haben. Wo sich das bemerkbar macht, dass ein gewisser Standard vorhanden ist. Nur das haben unsere Großeltern und unsere Eltern hart dafür gearbeitet, für die nächste Generation. Wenn wir jetzt nicht ein bisschen Opfer bringen für die nächste Generation und sagen, wir leben jetzt einfach nur faul auf der Haut auf diesem Luxus und machen nichts mehr für die nächste Generation, wird es die nächste leider sehr schwer haben. Und es ist immer so ein Problem ist nie von heute auf morgen da. Es ist immer ein schleichender Prozess, womit es beginnt. Und wenn man es da erkennt und handelt, geht's noch. Später ist es so kompliziert, dass es sehr schwer ist, es mit einem Tun zu erledigen oder zu lösen.
Brillant. Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine letzte Frage noch. Was war dein weitester Trip, dein längster Trip? Die meisten Kilometer.
Kannst du dich an diesen Vulkanausbruch erinnern, ja, wo die Flugzeuge nicht mehr. Oh Gott, ich hoffe, ich darf das bei dem Podcast sagen und das gelünscht werde.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was
wir
kommt.
Wir haben 2 Tage gearbeitet. Fast zwischen 48 und 50 Stunden sind wir durchgefahren. Quer durch Europa. 2 Mitarbeiter sind mit 2 Fahrzeugen von mir sogar nach London gekommen. Und weil er. Mein Mitarbeiter damals mir eins auswischen wollte, er hatte zum Disponieren mein Handy, als es angefangen hat. Und ich war schon auf dem Weg nach Düsseldorf, weil ich da so einen Vorstand, DAX-Vorstand hingefahren habe. Und er hat mich vom Auftrag zu Auftrag gescheucht und hat gesagt, jetzt zeige ich es dir, Blend. Jetzt bist du dran. Und ich habe gesagt, okay, ich hatte ein 2. Handy, wo ich nur E-Mails bestätigen kann, mehr nicht. Und da ging ein E-Mail ein, das ich bestätigt habe. Die 2 bekommen einen Auftrag, er war... Wenn er nervös wurde, kirschrot. Ich habe ihn mir schon bildlich vorgestellt. Blend, die wollen nach London mit 2 Autos. Was machen wir denn jetzt? Ich sage, du musst fahren. Warum fährst du nicht? Ich habe keinen deutschen Pass. Ich komme nicht mit rüber. Und dann sind die mit 2 Brüdern hin. Da hat er gemeint, aber ich habe gesagt, beruhige dich. Ganz ruhig, bevor du einen Herzkollaps bekommst. Wenn du da bist, ruhst du dich aus, kommst ganz langsam zurück. Das, was ich nur gemacht hatte, ist, er ist hingefahren. Ich lade bei der Bank in London aus mit 2 Autos. Ich wäre so gern dabei gewesen. Auto geht auf, von 2 Autos steigen alle Banker aus. Und er denkt, der Auftrag wäre erledigt. Dann steigen die Nächsten ein, die wieder rein zurück. Das war so geil. Und pass auf. Und der verflucht mich, der ruft mich an und sagt, was hast du gemacht? Und ich habe diesen Auftrag halt bestätigt. Ich sage, bitte. Ey, danach werden wir eh, ich wusste, danach wird 2 Wochen nichts los sein. Aber das sind so Sachen, da redest du nach so vielen Jahren immer noch darüber, oder? Ich habe noch, ja.
Ja.
Nein, das war's.
Das war's, okay. Ja, also. Toll. Naja, wir sagen einfach, wer noch mehr hören möchte, mehr Geschichten von Bülent, der hat dafür die Gelegenheit, das Buch heißt oder die Bücher heißen Der Chauffeur, mein geheimer Schatz.
Darf ich was zu dem Titel sagen? Warum ist mein geheimer Schatz?
Ja.
Ich bekomme immer wieder die Situation, dass ich mit meinen Kunden zum Essen oder Trinken eingeladen werde. Und die sagen immer, Bülent, wie schaffst du das? Ich sag, was denn? Wie machst du es, dass du immer gut gelaunt bist, obwohl du 1000 Probleme um den Kopf hast? Du hast so viele Sachen, viele Kunden kennen mein Privatleben, ja, weil man Freunde geworden ist. Und sagen, wie schaffst du es, immer so gut gelaunt zu sein und so positiv eingestellt und immer ein Lächeln zu haben, alles. Und diese erlebten Erlebnisse haben mich zu Erkenntnissen gebracht. Und diese 100 Erkenntnisse haben mich einfach dazu gebracht, dass ich mein inneren Glücksgefühl meinen geheimen Schatz nenne. Deswegen teile ich, und über diese 100 Geschichten habe ich bis jetzt mit niemandem gesprochen.
So, und die könnt ihr jetzt alle nachlesen. Gibt's überall, hat eine ISBN-Nummer, also einfach mal googeln oder
online-bülentbarkir.de.
Wir verlinken das natürlich auch noch in den Shownotes. Bülent, schön, dass du wieder hier warst. Ein toller Gast. Du kannst gerne wiederkommen, jederzeit, wenn du dein nächstes Buch geschrieben hast. Vielen Dank.
Danke. Danke, dass ich heute mit dir den Podcast hier aufnehmen konnte. Danke für deine Einladung. Ich bin ja, darf man das sagen, von Frankfurt nach Solingen
gefahren. Ja, erst nach Bielefeld und dann noch nach Solingen.
Noch so, in einem Stück und dann noch hier.
Genau, absolut, bei 50 Grad im Schatten.
Dürfen wir bitte diesen Lüfter wieder einschalten?
Das machen wir jetzt ganz schnell. Tschüss, macht's gut, wir geben zurück zu Andreas und mir.
Ja, interessanter Mann, interessantes Gespräch, was ihr da führen durftet. Also ich kann mich noch erinnern an die letzte Folge, das ist auch, glaube ich, sogar das Teaserbild gewesen. Geben Sie mir den Auftrag nur, wenn nichts schiefgehen darf. Und das ist, glaube ich, sagt ganz viel über Bülent. Ich kenne ihn nicht so gut wie du. Ich habe ihn nur einmal, glaube ich, bei eurer hölzernen Hochzeit getroffen. Ja. Aber was man über ihn sagen kann, ist glaube ich, tatsächlich, oh Gott, ich mit meinem tatsächlich, ich habe es doch immer wieder vermieden. Aber was man über Bülent sagen kann, ist verlässlich. Er ist verlässlich, oder?
Er ist absolut verlässlich, und das ist ja so, wenn Menschen wir haben ja bei uns, der Große hat ja jetzt so die Berufsvorbereitung, es geht langsam in die Richtung Praktikum in der Schule, und da kommt natürlich auch von diversen Beratungsecken her, man soll immer auch seine Anlagen zum Beruf machen, und so ist es bei Bülent auch, diese Verlässlichkeit, diese Pünktlichkeit, dieses... So ist er eben auch privat. Ja, also ist ein unheimlich verlässlicher Mensch. Das ist so der berühmte Freund, den man nachts anrufen könnte und sagen würde, komm bitte sofort. Was du übrigens schon mal gemacht hast. Also ich habe dich angerufen, habe gesagt, kannst du das und das machen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da hatte ich einen Schlüssel verloren. Der Schlüssel steckte noch im Auto. So, also so ein Freund ist er auch, dass man sagt, also man könnte ihn blind anrufen und er würde nicht mal fragen, warum, wieso, sondern würde sofort kommen. So, das ist Bülent. Und genau, und das hat er zum Beruf gemacht, und so habe ich ihn ja auch kennengelernt. Ich war wirklich glücklich damals, habe ich dann auch als Trainer gearbeitet bei einer Bank, und dann hieß es plötzlich ja, der Chauffeur holt sie ab vom Bahnhof, und das fand ich natürlich großartig, das war natürlich eine tolle Sache, und so habe ich ihn kennengelernt, und er ist einfach, wie er ja auch beschrieben hat, so neugierig und zurückhaltend zugleich. Und so sind wir dann immer näher ins Gespräch gekommen. Ich wurde ein paar Mal gefahren von ihm, und so hat sich dann daraus eine sehr schöne, enge Bekanntschaft entwickelt.
Ja, und seinen Umtrieb haben wir ja auch schon gehört. Wir gehen dann gleich rüber zu unserem. Ich würde anfangen, weil der schön anknüpft, wie ich finde.
Bitte, bitte, bitte.
Ja, gerne, weil gerne, ich, ich habe mir diesen Umtrieb, ich habe auch noch andere Umtriebe, wie du weißt. Ich bin ja umtriebig, haha.
Du bist sehr umtriebig, ja.
Aber ja, er hat mich halt einfach so ein bisschen inspiriert, weil es zufällig vor gar nicht so langer Zeit war, dass ich ein Gespräch hatte. Jetzt nicht im Podcast und auch nicht im Kontext NDR oder überhaupt nicht als Interview, sondern rein privat. Deswegen möchte ich den Namen des Menschen auch nicht nennen. Ich sage nur so viel, er ist CDU-Mitglied. Er hat auch schon, war durchaus bundesweit bekannt. Aber mehr möchte ich jetzt nicht darüber sagen, weil ich ihn auch jetzt hier nicht irgendwie vorführen möchte. Ein sympathischer Mensch, kann ich auch sagen. Und mit dem hatte ich ein Gespräch vor einiger Zeit. Und das passt irgendwie so dazu, weil der hat... so als Problem in unserer Gesellschaft irgendwie nur zwei Sachen genannt, die er problematisch findet im Moment. Und das fand ich im Moment irgendwie so richtig erschreckend, weil er sagte, es geht ja nur um Klimawandel, ne? Also aus seiner Sicht, das ist ja nur noch das große Thema. Und das zweite meint er, Einwanderung ist das große Problem. Und wir haben uns da auch nicht gestritten, ist Quatsch. Wir haben uns da einfach gut unterhalten. Unsere Positionen haben sich nicht unbedingt angenähert. Aber trotzdem konnte ich mit diesem Menschen vernünftig diskutieren, ohne dass man gleich sich anzicken muss oder so. Ne?
Ja.
Und ich habe auch einige, was so Wirtschaft angeht, da würde ich ihm auch eine gewisse Kompetenz zuschreiben. Aber es treibt mich eben um, und das habe ich ihm auch so gesagt, das kommt ja aus seiner Partei, Ludwig Erhard, Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Und das fällt mir dann irgendwie immer ein, wo ich denke, wenn ihr alles schlecht macht, wenn ihr immer alles sagt, ja, das ist ein Problem, Klimawandel ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem, aber es gibt ja auch kreative Ansätze. Das habe ich immer so versucht.
Es ist ja auch ein Problem, aber nicht so, wie er denkt.
Nein, und bei der Einwanderung, es gibt natürlich diese, und wir haben ja nun auch schon drüber gesprochen mit Solingen, also wir beide privat, was da bei euch passiert ist, Schreckliches, das ist schrecklich. Aber das lässt sich doch nicht immer nur alles so vereinfacht darstellen. Und das ist so das, was mich umtreibt. Und da denke ich dann natürlich an Bülent, der, haben wir ja gehört, die Familie, glaube ich, 64 hergekommen. Er ist hier 1976 in Hessen geboren, also ist er Frankfurter Bub. Und mehr Integration geht doch nicht. Und das ist so das, was mich echt umtreibt, dass einige Menschen, und das ist jetzt gar nicht an der CDU festzumachen, das gibt es auch in anderen Parteien, dieses bornierte zu sagen. Das
gibt es überall.
Ne, und zu sagen, und dass es eben doch immer Unterschiede gibt und dass Psychologie eine große Rolle spielt, also gerade in der Wirtschaft, und dass wir nicht so tun müssen, als wenn alles kaputt ist. Natürlich VW, aber VW bekommt seine Quittung, das ist doch
Naja, den Populismus gibt's überall, Andreas, und die Frage ist ja nur jetzt im Moment, wo Söder und Merz und auch Lindner völlig frei drehen, was das Thema Migration, die wollen also am Grundgesetz rütteln und wissen, dass das einfach übelster Populismus ist, und das finde ich so schade, wenn man dann gute Gespräche mit CDU-Leuten hat, es wäre ja Populismus zu sagen, alle von der CDU sind irgendwie populistische Idioten, das wäre auch Populismus, und wir haben ja mit Polenz gesprochen, und es gibt überall gute Leute, und es gibt auch fürchterliche Leute bei den Grünen, es gibt fürchterliche Leute bei der SPD und sonst wo, das ist ja gar keine Frage, und das ist das, was wir hatten ja auch an dieser Stelle noch eine Hörempfehlung zum Thema Populismus, hatten wir ja auch schon als Thema hier in ganz, ganz früher Zeit des Podcasts.
Mit André Wolf zum Beispiel,
Genau, und das lebt, und auch eine Folge nur über Populismus und
André
Wolf auch noch von Mimikama, Grüße gehen raus. Und das ist eben, dieses Populismus lebt von Verallgemeinerungen, und das ist die ganz große Gefahr, und da sind wir dann wieder beim Thema Kommunikation, und dann sind wir wieder beim Thema Bildung, aber das würde jetzt auch wieder den Podcast sprengen.
Zumal ihr eine lange Folge aufgezeichnet habt, musst du jetzt zu deinem
Umtrieb kommen. Jetzt muss ich jetzt ganz schnell mit meinem Umtrieb machen, und ich sage es dann auch wirklich so, wie das ist dann auch wieder meine subjektive Wahrnehmung. Ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn da ein Foto bei Facebook gepostet wird von Rudi Carrell oder von Peter Alexander oder einer alten Dalli-Dalli-Spielshow oder sonst was, der erste oder zweite Kommentar darunter mindestens ist, oh ja, früher war alles so toll. Ja, es waren auch tolle Zeiten, weil unsere Eltern uns geschützt haben, genauso wie wir das jetzt mit unseren Kindern machen. Und meine Kinder schwärmen ganz genauso von ihrer, mittlerweile sind sie ja Teenager, von ihrer Kinderzeit, die aber von 2010 bis 2016, 17, 18 ging. Und das war für die eine tolle Zeit, wo die Leute auch sagen, ja, heute läuft ja nur noch Scheiße im Fernsehen. Nein, es ist diese Wahrnehmung, und jede Zeit hat ihre Zeit, und das kommt, weil man damals Kind war und von vor allem geschützt war. Damals gab es auch schon Krisen, und damals haben die alten Leute gesagt, was läuft heute für eine Scheiße im Fernsehen? Das ist immer so. Und es treibt mich auch wirklich um. Es macht mich nicht fertig, aber ich verstehe nicht, warum Menschen in unserem Alter sich da nicht einfach mal benehmen, finde ich auch. Ich will nicht, wie man sich, aber dieses unnötige Geseier, dass es früher alles besser war. Aber das haben wir auch schon tausendmal
abgehandelt. Rückwärtsgewandt,
Und das ist vielleicht auch eine Sehnsucht, weil es sind anstrengende Zeiten, aber jetzt sind wir nun mal die Erwachsenen, und wir stehen in der Verantwortung, mehr oder weniger jeder für sich und aber auch für eine Gesellschaft. Mando. So, und das war's.
Absolut.
Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz schnell, tschüss, sonst das ist schon eine mega pickepacke Folge. Wir wünschen euch noch viel Spaß, eine gute Zeit, und wir sehen uns schon bald wieder, weil die nächsten Gäste stehen schon bei uns in Warteschlange.
Zwei Damen. Wir kriegen zweimal weiblichen Besuch.
Freuen
wir uns
auch
schon sehr.
Noch, genau. Und also uns gehen die Gäste nicht aus. In diesem Sinne, macht's gut und tschö.
Schöne Woche oder zwei schöne Wochen, bis wir wiederkommen. Ende.